Also ich bin glückliche Mutter von zwei eigenen und einen habe ich mitgeheiratet. Also ich finde, Kinder sind das größte Glück. Das ist eine ganz eigene Dimension an Liebe. Und es wäre schon eigentlich noch so ein drittes, respektive viertes Kind. Wäre im Nachhinein sehr schön gewesen. Aber so muss ich auch sagen, es war schon alles vernünftig so.
Ja, und das war gerade ganz typisch für Gundula Gause. Vernünftig soll man es angehen, das Leben. Keinen verrückten Ideen nachjagen. Das wurde ganz deutlich in unserem Gespräch, in dem Gundula Gause auch mit viel Humor über Privates gesprochen hat. Aber natürlich war auch ihre große berufliche Liebe ein Thema. Das ZDF-Heute-Journal, das sie seit unglaublichen 32 Jahren mitmoderiert. Als Redakteurin im Studio übrigens. Warum ihr das so wichtig ist, hören wir gleich. Und warum sie ein bisschen Langeweile, nein, Beständigkeit im Privatleben sehr schätzt, hören wir auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Gundula Gause.
Assenheimers Promi-Talk von SWR4.
Gundula Gause ist bei mir. Gundula, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich freue mich unheimlich, dass es geklappt hat, dass du Zeit gefunden hast, weil es gibt in Kennerkreisen immer noch den Spruch, Frau Gause macht selten Pause.
Gause macht keine Pause oder umgekehrt, macht Pause, jawohl. Ja, ich habe schon recht viel zu tun. Mhm. Ja. Ich bin ja seit 35 Jahren beim ZDF Nachrichtenredakteurin und Moderatorin, mache recht viel drumherum, bin halt auch ein aktiver Mensch, habe dazu auch noch ein Privatleben und das heißt am Ende des Tages, ich muss mich organisieren und mache ehrlich gesagt zu selten Pause. Mhm.
Privatleben hast du auch noch, sehr unverschämt eigentlich.
Ja. Wie konnte das passieren?
Ja, aber wirklich, konnte das keiner verhindern. Du hast gerade sehr schön und ich habe es an der Betonung schon gemerkt, dass da ein Thema lauert. Du hast gesagt, Nachrichtenredakteurin. Ja, ich glaube, genau so hast du es betont, weil man natürlich ganz oft sagt, Gundula Gause kommt, die Nachrichtensprecherin.
Ja. Ja, also gegen diesen Begriff arbeite ich jetzt seit 35 Jahren an. Wir sind alle sogenannte Redakteure im Studio. Wir bereiten die Sendung im Team vor. Wir machen gemeinsam die Nachrichtenauswahl. Ich schreibe dann einen Großteil selbst. Ich bin ja mittlerweile auch am Tag in den Sendungen, 12 und 17 Uhr. Da schalte ich zu Korrespondenten. Das heißt, man hat Kontakt mit den Korrespondenten in Washington, in Tel Aviv und stimmt die Fragen ab. Und das ist Redaktion. Arbeit, journalistische Arbeit. Ja. Und dann ist die Moderation am Ende des Tages sozusagen das i-Tüpfelchen. Mhm. Und dass das dann manch einer als Sprecherin wahrnimmt, das ist so, das haben wir zu respektieren. Aber wir sind allesamt Redakteurinnen und Journalisten. Was ich noch sagen möchte, dann bin ich ja auch noch in meinem Alter im Heute-Journal-Update in der Nacht aktiv. Ja. Nach über 30 Jahren nur Co-Moderation im Heute-Journal. Mhm. Und dafür ich Interviews, also von daher, wir stimmen uns den Tag über ab, zu welchem Thema wollen wir sprechen, wen willst du interviewen und dann bereitet man sich auf ein Interview vor und muss da eben dann auch inhaltlich natürlich arbeiten.
Ja, ich wusste, dass wir das relativ früh klären müssen mit der Sprecherin, weil das natürlich, das ist einfach, wird der Arbeit nicht gerecht, die du und die auch deine Kollegen und Kolleginnen da machen und du hast gesagt, du arbeitest da schon relativ lang dagegen an. Wir konnten es auch jetzt nochmal klarstellen.
Vielen Dank.
Ja, aber ich habe hier ja nicht nur die eine der berühmtesten und profiliertesten Nachrichtenredakteurinnen und Moderatorinnen hier bei mir im Studio. Ich habe auch, und das ist für mich als großes Kind natürlich auch ein Geschenk, ich habe einen Löwenzahnstar hier bei mir.
Du weißt davon.
Ich weiß davon.
Es war ein sogenannter Cameo-Auftritt. Ja. Man hat mich gebeten, dass ich eine Schlossführerin in einer Peter-Lustig-Folge spiele, in einer kurzen Sequenz.
Eine Jubiläumsfolge, glaube ich. Ne?
Ja, aber es ist ehrlich gesagt schon so lange her. Hilf mir, was hab ich da gemacht?
Schlossführerin, das weiß ich auch. Das war 2005 und ich weiß nicht, war es 25 Jahre?
Ja, das kann sehr gut sein.
Löwenzahn und da hast du eben diese Folge geschmückt. Man kann sie noch angucken, glaube ich sogar auf der ZDF-Homepage.
Ja, ich werde das
sonst
jetzt
halt YouTube.
Also zum Anlass nehmen. Ich arbeite das nochmal nach.
Ja, genau. Und fand ich natürlich schön, dass du da mal einen kleinen Ausflug gemacht hast. Und nee, es waren sogar zwei Auftritte. Einmal hast du eine Nachrichtenredakteurin auch gespielt, noch in einer anderen.
Das kann gut sein. Das
du weißt es schon gar nicht.
Ja.
Du weißt es schon gar nicht.
Naja, ich bitte um Verständnis.
Deine Kinder waren damals, aber wenn wir sagen 2005, da waren die noch Löwenzahngucker wahrscheinlich.
5 und 7 Jahre alt, jawohl. Die waren noch dabei damals. Mhm. War ein großes Event. Hat viel Spaß gemacht. Mhm. Also grundsätzlich ist es schon so, ich bin eine ernste Nachrichtenfrau und mache diesen Job, um es mal so zu nennen, jetzt schon so lang, dass ich mich in hohem Grad damit identifiziere. Und ich muss auch sagen, ich bin ein eher ernster Mensch, also seriös. Ich nehme die Dinge ernst. Es ist auch so, die Nachrichtenlage ist ernst. Und dann passt es nicht dazu, wenn man dann, ich sag mal, bunte oder Unterhaltungsideen aufgreift. Das bin ich auch ehrlich gesagt eher weniger. Leider. Ja. Ich mein, wobei ich Sinn für Humor habe durchaus. Ja.
Das habe ich jetzt schon gemerkt in den ersten Minuten. Aber es ist ja so, dass diese Genrewechsel gibt's ja. Also Judith Rakers hat das ja zum Beispiel gemacht, auch als sie die Tagesschau noch gesprochen hat. Da ist ja, glaube ich, schon ein Unterschied. Sie war, glaube ich, da nicht als Redakteurin.
Soweit ich weiß, ist das so.
Genau, da ist es doch eher ein Sprecherjob. Man, die arbeiten schon auch an ihren Meldungen und schreiben sich's mundgerecht, aber es ist eher ein Sprecherjob. Aber sie hat ja dann Talkshow moderiert. Aber es ist natürlich die Frage, ob man der Typ dazu ist, ne? Und du sagst, ich bin eher ernst, ich bin eher, also, weiß nicht, seriös.
Ja, es klingt furchtbar spießig, aber so ist es. Ich weiß, dass ich auch ganz gut eben Interviews führen kann oder Gesprächsrunden leiten kann, wenn ich mal ab und an auf Bühnen unterwegs bin. Das macht mir auch echt Freude. Aber ich lege es eben grundsätzlich auf Erkenntnisgewinn an. Ich will was lernen, ich will was mitnehmen. Wir leben ja in einer Welt, die durch die Digitalisierung sehr in Bewegung ist. Ja, jeder kann sich überall informieren, kann verschiedenen Wahrheiten nachgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann dem öffentlich-rechtlichen Segment doch sehr verbunden und stehe auch dafür. Wir prüfen unsere Fakten. Wir haben Faktenchecker-Teams, ihr wahrscheinlich hier beim SWR auch. Wir melden nur, was wirklich durch mehrere Quellen bestätigt ist. Und insgesamt auch in den Interviews, das muss verlässliche Information sein, die wir da bieten. Und dafür stehe ich. Und das heißt, letztlich bin ich dann halt doch eher ganz, ganz selten mal als Schlossführerin bei Peter Lustig unterwegs.
Aber sprich, dich müsste man auch nicht locken jetzt mit einer, der gibt's ja dann in vielen dritten Programmen, die Talkshows, könnte man sagen, hier vielleicht mal als Gastmoderatorin oder sowas. Müsste
also
man nicht.
wenn's ein, ich sag mal, ein seriöses Format ist, und das sind die Formate,
Wir haben ja keine unseriösen Formate in den dritten Programmen.
Also dann wäre ich schon, sagen wir mal, nicht, ich würde nicht Nein sagen, müsste man prüfen. Eins ist, ich bin ja dermaßen ZDF-Pflanze und ZDF-sozialisiertes Wesen, wie ich immer sage. Ich würde das gerne in Einklang bringen wollen mit meinen ZDF-Kollegen und Chefinnen. Ja.
Wenn ich richtig gerechnet habe, sind es jetzt beim ZDF, also beim Heute schon halt 32 Jahre?
Richtig, im März 93 habe ich
das
da angefangen.
Wenn ich dir 1993 erzählt hätte, wir treffen uns im Jahr 2025 und schauen dann zurück auf deine Heute-Journal-Zeit, die dann über 30 Jahre schon wert.
Ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Ich hätte gesagt, okay, go on, dream on. Nein, war natürlich nicht absehbar. Es waren die ersten 10 Jahre an der Seite von Wolf von Lojewski. Dann kamen 19 Jahre, fast 20 Jahre mit Klaus Kleber. Wir waren eben auch wirklich ein gutes Team, kollegial befreundet, einander wirklich gewogen, wobei wir uns auch häufig um die Nachrichten gestritten haben und er mir einzelne Nachrichtenaspekte weggenommen hat, weil die dann gut in seine Moderation passten. Also wir haben gefochten, das eine oder andere Mal und nicht zu selten. Aber es war trotzdem natürlich eine super Zeit. War auch großartig, ihn als Journalisten zu erleben. Der hat schon die Welt gesehen, der wusste, wovon er spricht. War ja auch lang in Washington und hat also wirklich Insiderkenntnisse, was er ja bis heute in seinen Dokus zum Ausdruck bringt. Das ist schon fantastisch gewesen an seiner Seite. So, und nach Klaus Kleber, er ist jetzt ja im Ruhestand, bin ich jetzt so ein bisschen breiter aufgestellt, wie man so sagt. Ich verstehe es auch. Da müssen jetzt überall und sollen auch und ich will sie auch, Jüngere ran.
Aber es ist nicht so, dass du, es gab ja auch immer mal wieder wirklich so unselige Entwicklungen, leider auch bei uns, bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass so eine zwanghafte Verjüngung stattgefunden hat, die dann manchmal auch gar nicht wirklich was mit Qualität zu tun hatte, sondern da wurde so einfach um zu verjüngen, wurde verjüngt.
Also ich würde es gerne in den Kontext Social Media stellen. Ich weiß nicht, bist du auf Social? Was machst du?
Ich bin da relativ faul und scheu, weil ich denke, warum sollte es jemand interessieren, ob ich Tomaten mit Mozzarella oder die kalte Gemüsesuppe esse an heißen
Herzlichen
Tagen.
Dank. Ja. Ich finde es total. Schon wieder danke dafür. Also ich bin nur passiv auf Social Media und verfolge und gucke und informiere mich und gucke halt auch, was wird dort als Nachricht empfunden. Klar. Aber ich von mir aus mache da zu wenig. Und das verstehe ich zum Beispiel. Wir erleben eine unglaubliche Transformation. Mhm. Das lineare Fernsehen wird immer weniger genutzt. Also von wegen, wir gucken um 21.45 Uhr heute Journal. Ich mache das natürlich und ich werde es wahrscheinlich weiterhin machen. Aber ich weiß, dass es natürlich zunehmend nonlinear genutzt wird, sprich eben irgendwann digital wird es gestreamt, wann man eben Zeit hat. So. Und in diesem Kontext muss man eben sehen, alles wird sich zunehmend im digitalen Raum, ich meine, es ist ja schon jetzt so, aber das wird noch weiter Fahrt aufnehmen, sodass man sich dann bei uns auf ZDF heute informiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man eines Tages auch die Sehgewohnheit so komplett verändert hat. Du hast ein Thema, du willst wissen, was passiert heute zwischen Israel und Iran. Und dann gibst du ein Israel-Iran und dann landest du über diese Begriffe bei ZDF heute in meinem Fall. Mhm. Und dann guckst du dir den Ausschnitt an, die Interviews, die Korrespondenten schalten, die Berichte aus den Ländern. Dieses Format, wir gucken eine gesamte Nachrichtensendung, eine knappe halbe Stunde. Also für mich ist das, wie soll ich sagen, allabendlich immer noch, jeden Abend auch ein schöner Ausklang meines Tages, auch ein Höhepunkt. Ich bekomme über eine halbe Stunde Informationen. Also für mich ist es interessant, informativ und wunderbar.
Ja.
Aber ich glaube, die Usergewohnheiten ändern sich derart und das müssen wir einfach sehen. Das heißt, wir brauchen junge Leute,
genau, da
die Social
wieder,
bedienen. Ja.
Genau, das hat dann aber mit den Kompetenzen zu tun, auch mit den Medienkompetenzen, neue Medien. Das verstehe ich, aber es gab natürlich auch so den Trend einfach zu sagen, puh, die haben wir jetzt so lange gesehen, jetzt wird die auch ein bisschen älter oder der, da muss man mal, und das fand ich unfair, weil da manchmal einfach die dann auch die journalistische Leistung nicht mehr gewürdigt wurde, sondern dann ging es eigentlich nur noch.
Wobei, also ich sag ganz ehrlich, alles hat seine Zeit und dann kommt es drauf an, wie fit natürlich die einzelnen Protagonisten sind, von denen wir jetzt sprechen. Ich darf kurz erzählen, ich habe gerade wirklich die große Freude gehabt, den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck zu erleben. 85 Jahre, ich ziehe den Hut. Agil, fit, engagiert, stark, intellektuell auf einem Niveau unterwegs. Großartig. Mhm. Habe ich ihn natürlich gefragt, wie machen Sie das? Und dann sagte er, ja, man muss aktiv bleiben. Also solange man aktiv ist, bleibt man fit. Dann sage ich, gut, Gesundheit ist auch ein Geschenk. Hat nicht jeder dieses Geschenk. Wir wissen ja von vielen Erkrankungen, vor allen Dingen je älter man wird. Und ich sag mal, gesundes Leben ist für mich ein anderes großes Thema, so im privaten Bereich.
Leben in Balance.
Ja,
hast du es genannt. Da muss ich nachher unbedingt noch wissen, was da alles dazu gehört für dich, für ein Leben in Balance. Gibt es, glaube ich, einige Aspekte. Aber weil du jetzt gerade sagst, alles hat seine Zeit, gibt es irgendwelche Bestrebungen, sei es jetzt seitens des ZDF oder von dir, zu sagen, die Heute-Journal-Zeit endet?
Also bald? Ich bin jetzt in diesem Frühjahr 60 geworden. Ja. Ehrlich gesagt habe ich mir keine großen Gedanken im Vorhinein gemacht. Und dann kam eine so wunderbare Welle an Glückwünschen über mich, die mir verdeutlicht hat, okay, du solltest diese 60 doch wenigstens mal wirklich zur Kenntnis nehmen. Dieser wirklich blöde Spruch, ich fühle mich ja gar nicht anders, gestern wie heute und jetzt bist du halt auf Knopfdruck 60. Ich bin's nun. Es gibt also ein gutes Leben auch nach der 60. Ü60 stelle ich fest. Aber klar, man muss was dafür tun. Ich nehme also weder von Seiten des ZDF noch sonst insgesamt war, dass man sagt, so Gause jetzt aber überleg mal, wie es weitergeht. Klar, es geht nicht mehr 100 Jahre weiter, aber also mein offizieller Rentenbescheid ist immer ausgestellt und würde beginnen am 1. Mai 2032.
Oh, das wäre ja noch. Das stimmt, mit Rente mit 67.
Ja, Rente mit 67, genau. Ja. Müssen wir gucken, ob das dann so lange so sinnvoll ist, ob wir nicht irgendeine Kompromisslösung irgendwann definieren. Ja, und bin ich auch ehrlich gesagt offen.
Ja, ja, aber ganz wichtig, du hast immer noch so viel Spaß
dran
und Freude. Und du hast, glaube ich, einmal gesagt, du liebst das Heute-Journal.
Ja.
Und man merkt das auch, deine Augen glänzen, wenn du drüber sprichst.
Ja, also Ich finde wirklich, es ist ein klasse Nachrichtenformat. Ich finde, es ist ein Tick lockerer in den Moderationen und eben zugleich hochkompetent. Also hier die Kollegen Marietta Slomka, Christian Sievers, Dunja Hayali, Anne Gerlinek, die sind einfach, die wissen, wovon sie sprechen. Das sind erfahrene Journalisten, die auch zum Teil im Ausland lang gearbeitet haben. Anne Gerlinek war jahrelang in Moskau und dann in Brüssel. Christian Sievers war jahrelang in Israel. Die haben wirklich Inside-Erfahrung und Dunja sowieso. Dunja ist ja überall unterwegs. Ja. Die geht ja auf Demos gegen das öffentlich-rechtliche System. Also geht auch auf rechte Demos und setzt sich der Kritik so aus und geht in den Dialog. Hut ab. Ja. Von daher toll. Und es ist einfach also ich finde das heute Journal klasse, was soll ich sagen?
Ich müsste jetzt wahrscheinlich meine ARD-Kollegen minutenlang loben, aber ich möchte keine Zeit verlieren. Nein, ist doch okay. Du hast es schon gesagt, so schön, du bist so eine richtige ZDF-Pflanze.
Ja.
Hast, glaube ich, ja mal angefangen mit Radio, finde ich natürlich sehr sympathisch als alter Radiomensch auch.
Als blutjunges Kind.
Genau, und du hast da auch noch was gemacht, was ich auch machen musste, nämlich Bänder sortieren.
Jawohl.
Ich stand ja auch noch an der Bandmaschine und war sehr froh, als dann der digitale Schnitt kam, weil ich hätte in der Bandwelt nicht überlebt. Ja.
Also, ich habe wirklich das erlebt beim Privatradio, Privatsender hier auch in Baden-Württemberg. Und das war für mich ein wirklich sensationeller Start in die Welt der Medien. Eben noch zu einem anderen Zeitpunkt. Es gab damals ja auch wirklich im Bereich des Fernsehens das erste, das zweite und die dritten Programme.
Nachmittags.
Ja. Und ich habe wirklich die Medienrevolution durch das Aufkommen der Privatsender so miterlebt. Dann in der Folge die nächste Revolution durch das Aufkommen des Internet. Und es ist fantastisch, das miterleben zu dürfen. Also man wächst mit.
Ja. Du hattest mal eine Fashion-Sendung im Radio.
Ja, also 1985, 86 war das.
Da hätte ich jetzt gesagt.
40 Jahre her, bitte.
Also nicht, dass ich dir das nicht zutraue, um Gottes Willen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Mode unbedingt dein großes Steckenpferd ist.
Es ist auch so, das kann ich schon bekennen. Ich brauche da Hilfe. Also das war damals ein Format und da brauchten sie eine Moderatorin. Und ich habe dann aber ganz schnell gesagt, Leute, und da habe ich immer in der Nachrichtenredaktion angeklopft und habe gesagt, lasst mich doch bitte euch zugucken. Ja, oder lasst mich in die Nachrichtenredaktion. Ich will hier raus aus dem Beauty Shop, wie es hieß.
Beauty Shop.
Süß, gell?
Ja,
ist 40 Jahre her.
Ja, aber dass die Stimme was ganz Besonderes ist, das haben die natürlich gut erkannt damals. Die ist wirklich toll.
Danke.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Danke. Ja. War mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin wirklich selbstfroh mit meiner Stimme. Und ja, aber kannst du nichts dafür. Ja.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Privatradio war hier im Stuttgarter Raum oder zumindest
im Rhein-Neckar-Raum.
Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Raum. Du bist, oder ihr als Familie seid ein bisschen rumgekommen, weil dein Vater war, glaube ich, Jurist bei der Bahn.
Richtig.
Und war in, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, Hannover, Fulda, Stuttgart.
Ja, also ich bin in Berlin geboren. Und dann ging es aber schon zügig nach Hannover. Dort ist dann mein Bruder geboren. Fulda, Stuttgart. Hier war ich in der Grundschulzeit, in Stuttgart-Plieninge. Und dann zogen wir aber schon nach Mainz 1975, wo ich dann auch Abitur gemacht habe.
Und Mainz ist schon auch so eine Liebe, glaube ich. Also eine Lebensgefühl-Liebe, kann man sagen.
Ja, ich muss sagen, ich fühle mich da wohl. Wir leben da jetzt schon sehr lang. Ich lebe da auch mit meiner Familie. Habe da meinen Mann kennengelernt, habe da studiert. Das ZDF sitzt da. Und ich muss schon sagen, es liegt in der Mitte von Europa gewissermaßen. Ja. Du hast den Flughafen um die Ecke. Du bist schnell in Frankreich, war jetzt vor kurzem in Nancy. Wir lieben Nancy. Das sind 3 Stunden Fahrt von Mainz aus. Dann hat Mainz eine wunderbare Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückgeht. Dann haben wir ja den Gutenberg. Wir sind ja schon Medienstadt seit über 500 Jahren.
Absolut, da ging es ja schon los.
Ja, da ging es los, genau. Ja.
Was hat es mit euch als Familie gemacht, als du auch noch klein warst, dass ihr immer wieder umziehen musstet?
Also ich habe natürlich es erlebt und ich weiß und erinnere mich gut, dass es für mich als Kind ein bisschen kritisch war, die Freunde zu verlieren. Man sagt sich dann, man behält sie oder die Freundschaften, die gut sind, bleiben. Aber du kannst es nicht halten.
In dem Alter,
ja, und wenn du dann die Schule wechselst, dann verlierst du die einstigen Schulfreundinnen. Ja. So war das dann in meinem Fall. Was du natürlich als Jugendlicher oder auch als Kind ganz anders empfunden hast.
Ja.
Krasser. Ja.
Aber kein Dialekt ist hängen geblieben.
Nee.
Ja, in Plinien da oben
hättest
du ja auch ein bisschen Schwäbisch zum Beispiel annehmen können.
Ja, da bin ich nicht gut. Da ist mein Bruder besser. Der hat immer voll überall mitgesprochen, aber
Kommt dir jetzt aber natürlich zugute.
Ja, ich habe diesen eher, wie soll ich sagen, norddeutschen Einschlag und spreche sonst halt, ich sag mal, Hochdeutsch.
Ja, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen am Rumreisen sind, deine Mutter ist in Lissabon geboren,
ja,
weil dein Opa Korkhändler war, ist das richtig?
Richtig.
In Lissabon?
Gut recherchiert, ja.
Und da hat das zumindest für deine Mutter den Ausgang genommen. Gibt es da heute noch Verbindungen nach Portugal?
Also für mich ist wirklich ein unglaublicher Lebenskreis, der sich jetzt geschlossen hat, dass meine Mutter, die ging im Alter von 20 Jahren nach Deutschland. Mhm. Meine Großmutter hatte als Deutsche 60 Jahre lang in Lissabon gelebt, als Deutsche.
Ja.
Dass ich jetzt eine portugiesische Schwiegertochter habe.
Tatsächlich?
Mein Sohn hat sich verbandelt mit einer jungen Frau, die Portugiesin ist.
Schließt sich tatsächlich der Kreis auf schöne Art. Das heißt, ihr seid dann öfter auch dort? Oder?
Ja, so oft es geht, ehrlich gesagt. Also schon ein, zweimal im Jahr, so wie es geht. Ja, okay. Jetzt wieder zum Glück im September.
Ja.
Das ist schon eingetütet.
Jetzt hat man, so böse Zungen haben gesagt, Gundula Gause ist wahnsinnig zuverlässig mit so einem Schuss ins Langweilige. War das immer, wenn man dann so, ne?
Ja, ich stehe dazu.
Das 15 Jahre dazu. Das gleiche Auto, Urlaub, immer Timmendorfer Strand. Der Mann ist schon sehr lang an deiner Seite, da konnte man auch keine Skandale
keine
und
Irritation.
Geschichten.
Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine treue Seele. Und für mich ist Kontinuität und auch, ich sag mal, einmal Pläne definieren, einmal Lebensentscheidungen fällen und dann dabei bleiben. Mhm. Also ich finde, das ist eine gute Linie ist. Also ich bin damit gut gefahren. Ich bin halt auch, ich sag mal, eine Frau, die mit den Füßen auf der Erde steht und die Kirche im Dorf lässt. Ja, also zwei Sprichwörter. Aber ich für mich fahre damit gut. Ich finde, um uns herum, das Leben ist so ausdifferenziert. Wir leben auch, man kann ja davon sprechen, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Wir haben multiple Krisen. Wir hatten früher mal eine Finanzkrise. Glück gehabt. Wir hatten Corona. Wir haben eine Pandemie erlebt. Es ist so weit, wobei ja viele auch Angehörige verloren haben. Mhm. Viele Menschen mussten alleine sterben. Viele Erkrankten haben bis heute Long-Covid, haben Folgen. Also diese Krise haben wir beendet. Wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Rezession, wir haben jetzt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir erleben den Nahen Osten seit Jahrzehnten in der Krise. Da gibt es auch keine Lösung, aber das ist ein großes Thema, dem wir hier nicht gerecht werden können. Sodass es mir persönlich, als jemand, die in dieser Nachrichtenwelt sehr aktiv unterwegs ist, für mich persönlich ist es die richtige Linie, einfach bei einer Linie zu bleiben. Entschuldigung, ich bin ja auch glücklich mit meinem Mann. Sorry, was soll ich denn wechseln? Ja.
Nein, musst
also glücklich miteinander.
Ja, ja.
Dann bin ich auch ganz froh, wenn ich sehe, mit dem Auto komme ich klar. Ich bin auch nicht eine, die permanent neu kauft.
Mhm.
Also ich habe ganz gerne, ich hebe auch die Möbel auf von jetzt auch verstorbenen Menschen oder sehe zu, dass Kleidung sinnvoll weitergegeben wird. Ich bin keine Wegwerferin. Ich bin ganz schlecht in Sachen Wegwerfen. Furchtbar.
Das heißt, im Kellergeschoss und im Dachgeschoss des Hauses findet man Schätze aus mehreren Jahrzehnten.
Ja, und ab und an spricht ein Familienmitglied ein Machtwort und sagt, wir müssen hier mal aufräumen. Du musst mal, nimm dir diese Ecke bitte mal vor. Das geht so nicht. Ja. Sag ich, okay. Aber dann trenne ich auch den Müll und so weiter. Also ich habe da so ein paar
Und das ist dann
Ticks.
Ticks. Ich fand das eben schön, diesen Begriff oder die Formulierung Leben in Balance. Gehört das da dann dazu? Also jetzt nicht, dass der Keller mal wieder aussortiert gehört, aber dieses, dass man für eine gewisse Beständigkeit steht, dass man auch Entscheidungen trifft und die dann so gut es eben geht. Es gibt ja immer auch äußere Einflüsse, aber dass man bei denen dann auch
versucht zu bleiben. Also es wäre mein Rat. Ich erlebe manch einen Menschen in meinem Umfeld, der permanent alles in Frage stellt und sagt, auch für Tagesplanungen zum Beispiel, ja, wir könnten es aber auch so machen. Und wir könnten doch auch, wenn wir das gemacht haben, können wir doch eigentlich das mal lassen und dann machen wir das. Das macht mich völlig, ich sag mal, wenn man sonst auch Aufgaben hat oder Dienstpläne oder sich in auch normale Abläufe stellt, zum Beispiel ein Mittagessen. Ich habe ja oft abends Dienst. Das heißt, das Mittagessen ist mein wichtigstes wichtigstes Essen am Tag. Deswegen, wenn es hier ab und an schnurrt und gurgelt, ich habe ein bisschen Hunger.
Ja. Haben wir dich nicht versorgt hier?
Doch, das Angebot stand, aber das war zu früh. Okay. Von daher danke.
Sonst holen wir.
Nein.
Wir können auch jetzt noch was holen.
Aber ich würde sagen, jetzt hier in der Sendung ist ja auch bald Mittagsessenszeit. Ja. Und apropos Balance, also dazu zählt für mich ein gutes Mittagessen. Mhm. Auch so gesund wie möglich. Also wir essen recht wenig Fleisch, aber dafür viel Gemüse und Salat.
Mhm. Ja.
Dann freue ich mich über jede gute Nacht. Also so oft schlafe ich leider nachts nicht gut.
Ist das den wechselnden Diensten geschuldet, die eben auch sehr lang dann gehen? Oder ist es tatsächlich auch manchmal, auch nach so vielen Jahren der Nachrichtenlage geschuldet?
Natürlich, natürlich.
Dass du was mitnimmst?
Natürlich, man macht sich Gedanken und ist wirklich dann auch noch in der Bildlage. Als Fernsehmensch habe ich ja auch Bilder vor meinem inneren Auge. Natürlich treibt einen da viel nachts um. Und man ist dann auch, also ich will ehrlich gesagt jetzt mal Frieden in der Ukraine. Und zwar keinen Kompromissfrieden und keinen Diktatfrieden, sondern Putin muss einsehen, dass er da einen großen Fehler begangen hat, im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert einen solchen Krieg vom Zaun zu brechen, eine solch aggressive Haltung. Und es kostet jeden Tag Zivilisten, Menschen das Leben. Dieser Krieg muss zu einem Ende kommen. Und jetzt habe ich Gauck erlebt, der sagt, die Aufrüstung in der Dimension ist richtig. Wir hätten schon viel früher aufrüsten müssen. Putin versteht nur diese Sprache. Putin hat sich sehr verändert. Also man muss Herrn Gauck wirklich große Komplimente machen, wie intensiv er sich auch mit der russischen Geschichte befasst hat. Und auch mit der Person Putin. Putin war 2001 im Bundestag und hat da sich noch als Mensch dargestellt, der ein Interesse hat an einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur Europas und Russlands.
Das ist ganz erstaunlich, wenn man sich diesen Auftritt noch mal anschaut, kann man nicht glauben, was passiert ist.
Nein,
jetzt
dann war es eben so, dass die Entwicklungen auf dem Maidan in der Ukraine, aber auch in Weißrussland, in den baltischen Staaten zuvor Richtung Europa, also eben auch westliche Werte, gab es Entwicklungen. Und da hat er auf einmal hat auch er eine Entwicklung genommen, von wegen, es war der größte Fehler, dass die Sowjetunion zu Bruch ging. Und er hat wieder das alte sowjetische Machtdenken als auch als seinen Zielhorizont definiert. Und will den wiederherstellen. Und er muss sehen, dass sich die Zeiten geändert haben. Das müssen wir alle einsehen. Aber eben in Frieden und in Freiheit. Und nicht mit einem Bedrängen der Opposition, mit einem Vernichten der Opposition. Er hat ja Nemtsov und Alexei Nawalny im Grunde, also
ermordet.
Ja. Nemtsov ist richtig ermordet worden. Es gab ja die Giftattacke auf Nawalny, wie er dann in dem Gefängnis da in Sibirien oder wo es genau war, also weit in großer Entfernung zu Tode kam. Das ist ja bis heute ungeklärt, aber er kam zu Tode. Und natürlich entweder ist er an den Spätfolgen des Giftanschlages gestorben oder er wurde nicht adäquat behandelt, sodass er eben eine solche Beeinträchtigung hatte, dass er starb.
Ja.
So, also wer so mit der Opposition umgeht und eben so klar seinen Machtanspruch, er hat ja auch die Verfassung ändern lassen, dass er bis ans Ende seiner Tage russischer Präsident sein kann, das entspricht nicht unseren demokratischen Vorstellungen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du als Bild- und eben Fernsehmensch nimmst dann diese Bilder zum Teil auch mit nach Hause. Du siehst natürlich, weil wir haben gesagt, du bist Redakteurin, du bist nicht die, die sich da hinstellt und die Nachrichten vorliest. Du siehst natürlich auch Bilder, die wir im Fernsehen nicht sehen, zum Teil eben noch grausamere Bilder, bei denen man nachher sagt, das präsentieren wir so eben nicht dann
also
in dem
Heute-Journal.
Also hier muss ich
mal von meinen Kolleginnen im Schnitt berichten.
Ja?
Da habe ich eine, Kirstin Weber, mit der ich gern und oft zusammenarbeite, die sagt, du, ich habe jetzt das gesamte Material zu dem Thema mir angeguckt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und die nimmt ja noch viel mehr mit in die Nacht. Die schreibt mir manchmal auch nachts und sagt, das treibt mich noch um. Und dann sagt sie auch, du, also ich biete dir da, man nennt es NIF, Nachricht im Film.
Genau.
Ich biete dir da einen Zusammenschnitt an. Und ich finde, so kann man es jetzt senden. Wir haben ja auch ethische Maßgaben, denen wir gerecht werden wollen und müssen. Was können wir zeigen? Also wir können keine verstümmelten Leichen zeigen, wollen das auch nicht zeigen, weil wir ja auch dem Opfer die Würde lassen wollen. Und das sind ja nun mal Opfer von Gewalt. Das heißt, wir verpixeln dann ganze Strecken. Oder auch Angeklagte vor Gericht werden verpixelt, solange sie nicht verurteilt sind. Und die halten sich ja, solange sie noch nicht verurteilt sind, ja häufig, sieht man ja in der Berichterstattung, einen Aktendeckel vors Gesicht. Also wir würdigen oder respektieren auch den Anspruch des Angeklagten oder dann des Verurteilten. Also da gibt es viel zu abzuwägen und ja, zu beurteilen.
Ja, und diese Bilderflut in ihrer Grausamkeit auch ist für euch hinter den Kulissen dann nochmal stärker als für den Fernsehzuschauer. Und wir als Zuschauer haben ja schon dran zu knabbern. Jetzt gibt es natürlich Leute, wenn die nachts nicht schlafen können, weil sie Dinge beschäftigen, die greifen dann mal noch zum, entweder ganz zivilisiert noch zum Glas Rotwein oder es wird auch mal ein bisschen mehr. Also sie kommen da so richtig ein bisschen neben die Spur. Warst du da mal in,
also so weit
in Gefahr?
Soweit ist es bei mir nicht gegangen. Zumal ich ehrlich gesagt auch da dieses Leben in Balance. Ja. Ja, also nicht zu viel süß, nicht zu viel salzig, nicht zu viel Alkohol und rauchen zum Glück sowieso nicht. Da habe ich noch nie nicht mal an einer Zigarette gezogen.
Ehrlich?
Ich bin komplett, habe ich keine Ahnung von. Ja.
Ich überlege gerade, ob wir das nachher mal noch machen hier draußen im Raucherbereich.
Nee. In meinem Alter, ich bin durch, ja.
Ich bin seit ach Gott, was weiß ich, 35 Jahren nicht Raucher.
Also gesünder ist es auf jeden Fall,
Natürlich.
Also in Sachen Krebsvorsorge gibt es jetzt ja neue Studien, die sagen, also um Vorsorge zu betreiben, solltest du erstens nicht rauchen. Zweitens nicht rauchen. Und wenn du das geschafft hast, drittens nicht rauchen.
So, dann sind wir noch schon mal gut unterwegs. Mhm. Ich mache mir jetzt Sorgen um meine Kinder, weil Rauchen gerade leider wieder an Coolness, also am Coolness-Faktor wieder gewinnt.
Also ich würde abraten. Also,
natürlich, um Gottes Willen. Mhm. Nur wie macht man es pädagogisch geschickt, dass man es nicht noch...
Verbieten können wir unseren jungen Erwachsenen
dann
nichts.
Dann wird es noch toller. Wird es noch toller.
Genau, sie müssen es selbst erkennen und selbst wissen. Ja.
Mhm. Das Leben in Balance, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da gehört natürlich auch, und einmal muss ich dann doch die Frisur dazu. Dieser wunderbare Bob, das ist natürlich auch immer wieder, wirst du drauf angesprochen.
Was soll ich sagen? Vielen Dank.
Genau.
Also eins ist, ich habe das vor vielen Jahren irgendwann mal eben natürlich mit kompetenten Beratern so beschlossen. Wenn man mich genau anguckt, ich habe einen recht langen Hals. Und so fühle ich mich ganz wohl, ehrlich gesagt. Und dann denke ich halt, komm, bevor du dir jetzt die Haare abschneidest und denkst danach, lieber Gott, wie siehst du aus? Ja. Und das, mein gut, man könnte es ja heute simulieren. Aber also eins ist, ich fühle mich so wohl.
Ja. Ich finde es halt deshalb auch schön, weil es ist ein perfektes Markenzeichen natürlich.
Danke.
Und ist dieses Goldkettchen, das du jetzt umhast, an dem Hals, den du gerade angesprochen hast, ist das, das dir deine Schwiegermutter geschenkt hat?
Du weißt ja auch alles.
Ja.
Du bist ja gut informiert.
Ein bisschen Schmuckkästchen bin ich vorgedrungen.
Ja,
da hört es dann aber auch auf, keine Sorge.
Also dieses Kettchen tatsächlich hat mir meine Schwiegermutter, die gerade 100 Jahre alt geworden ist, ich bitte das zu würdigen, 100 Jahre, hat sie mir, keine Ahnung, vor 20 Jahren hat sie mir so das in die Hand gedrückt und gesagt, da, für deinen langen Hals. Da. Immer. Für deinen langen Hals.
Das heißt, die guckt dann auch immer, ob du es dann auch schön trägst abends.
Richtig. Ja. Und so mal will ich es nicht tragen, wenn sich es irgendwie mit einem Ausschnitt beißt. Ja. Mhm. Aber da ist ganz goldig. Also bis vor 2-3 Jahren rief sie dann auch noch an und sagt, ja, hier ist die Gertrud, du weißt schon, warum ich anrufe. Hast das Kettchen nicht angehabt. Ja. Da sage ich, Schwiegermutter, bitte. Ja. Demnächst wirst du wieder zufrieden sein.
Ist aber schön. Und 100 Respekt.
Ja, Respekt, ne? Ja.
Auch ein Leben in Balance geführt, obwohl sie viel erleben musste, wenn sie 100 ist.
Ja,
hat sie auch viele schlimme Sachen erlebt.
Naja, also ich meine, was man ja immer wieder uns, was wir einfach nicht in Vergessenheit geraten darf, ist jetzt wirklich der Zweite Weltkrieg mit seinen Folgen bis heute. Für mich bedeutet es zum Beispiel, dass ich ohne Großvater groß geworden bin, weil meine beiden Großväter im letzten Jahr, in 45 noch gezogen wurden, als letzter gab es den Volkssturm und beide mussten gehen, beide konnten das nicht. Da waren weder Nazis, noch waren sie Soldaten, die konnten es nicht. Die waren beide ganz kurz im Krieg, also der Vater meines Vaters, ganze 5 Tage. Er ist am 18. Januar 1945 gegangen, ist der Geburtstag meines Vaters, war dann der 11. Geburtstag meines Vaters und er hat gesagt, soll er zu seiner Frau gesagt haben, ich bin eins der letzten Opfer, das dieser Krieg fordert. Und so war es. Der war 5 Tage im Krieg, der hatte seinen Anzug, der war auch Jurist, der hatte seinen Anzug unter einem Militärmantel an, ist am 23. Januar in die Hände von einem russischen Trupp geraten irgendwo im Osten und war schneller tot als man es glauben mag.
Und wie du sagst, es wirkt alles nach und rein in die Familien.
Ja, es ist Wahnsinn. Joachim Gauck sagte mir, den ich, wie gesagt, vor kurzem sprach, er ist im Krieg geboren. Mhm. Und ich finde, wir alle haben immer noch bis heute Folgen, an denen wir tragen. Also ich meine, ich hatte jetzt zwei Elternteile, die jeweils ohne Vater groß geworden sind, komplett. Ja, also der eine im Alter von 11, meine Mutter hat ihren Vater verloren, als sie 5 war. Und das merkst du den Menschen ja bis ins hohe Alter an. Und deswegen, wir müssen wirklich würdigen, wie wir leben dürfen. Ja, in Frieden, in Freiheit, mit der Möglichkeit zu freier Meinungsäußerung. Wir dürfen unsere Meinung äußern. Wir dürfen wählen. Ja, wir sollten davon Gebrauch machen. Wir dürfen uns versammeln, wie wir wollen. Wir dürfen einfach unsere Meinung kundtun, wie wir wollen. Joachim Gauck sagte auch, und wir dürfen auch, und wir haben die Freiheit, das Land zu verlassen. Mhm. Er hat ja die ersten Jahrzehnte seines Lebens in einem Staat gelebt, den er nicht verlassen konnte. Er hat beschrieben, wie er im Alter von 50 Jahren zum ersten Mal gewählt hat. Er sagt, am 19. März 1990 hat er zum ersten Mal gewählt. Da war er 50 Jahre alt. Er sagt, er ist aus dem Wahllokal rausgegangen und ihm liefen Tränen runter. Und die Leute haben ihn angesprochen, warum heulst du? Und er sagt, ja, ich habe zum ersten Mal gewählt. Ich durfte frei wählen. Ja? Und das dürfen wir nicht für selbstverständlich nehmen.
Ja, und wenn wir das mal jetzt nochmal nehmen, also weil du gerade gesagt hast, wir müssen das auch einfach würdigen und schätzen und eigentlich auch dafür kämpfen oder dafür einstehen. Yeah. Und das rutscht ja gerade so schrecklich. Als du angefangen hast mit Nachrichten machen, dann auch, da war ja gerade die Euphorie der Wiedervereinigung.
Also das war für mich im Übrigen, das
wollte ich fragen, ist 89, bis heute wahrscheinlich die schönste aller Meldungen.
Ja, also ehrlich, das war ein Höhepunkt, als ich sehr jung war in meinem Berufsleben. Folgendes, 9.11.89, ich habe auf dem Mainzer Lerchenberg gearbeitet. Es gab noch keine Handys. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und ich war auch allen Ernstes in der Spätschicht am Abend in der Redaktion. Wir haben niemanden erreicht. Ganz Berlin war ausgeflogen. Ganz Berlin war ja auf den Beinen. Da muss man halt sagen, das ist dann toll, das öffentlich-rechtliche System als Maschine, als Werkraum zu erleben. Die waren alle draußen und haben gedreht. Die wussten alle, wann wir auf Sendung gehen. War ja noch komplett analoges Fernsehen. Ja. Das heißt, die wussten dann und dann ist Sendung. Die wussten dann und dann müssen sie das Filmmaterial im Studio abgeliefert haben, schneiden, schalten. Und es lief alles und wir haben berichtet, ja. Und es war enorm aufregend. Ja. Es war sowas von aufregend. Und wir haben berichtet, obwohl es noch kein Internet gab und kein Mobilfunk, ja. So, und dann habe ich gesagt, so 3.10.1990, das kommt mir nicht in Frage, dass ich als in Berlin geboren an dem Tag wieder auf dem Mainzer Lerchenberg sitze. Bitte nicht, ja, bitte gib mir, und wenn ich Kaffee koche. Ich meine, ich war ja 25, war sehr jung. Ich habe gesagt, lasst mich bitte, 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 ich will nach Berlin, ja. Und das war dann toll. Ich durfte dann mit drehen gehen. Und dann weiß ich noch, habe ich die Sendebänder habe ich dann ins Studio getragen. Da wurde geschnitten, ich habe geholfen. Wo habt ihr was gedreht? Bei welchem Timecode findest du das Material und jenes? Und dann war die erste gemeinsame Sitzung von Bundestag und Volkskammer. Das musste protokolliert werden, damit man eben genau weiß, wann hat wer wann was gesagt. Und es war sensationell für mich. Also da habe ich dann halt auch redaktionell mitgearbeitet in der Berichterstattung und ich war glücklich.
Ja, und das hast du gerade gesagt, das ist toll zu sehen und es ist mir auch immer so gegangen, wie diese öffentlich-rechtliche Maschinerie mit all ihrer Kraft dann anläuft und wie das dann auch funktioniert und ein Rädchen ins andere greift. Hier jetzt, im Fall Wiedervereinigung, mit einer ganz großen Freude dahinter natürlich. Jetzt nehmen wir sowas wie 9/11 2001, die Twin Towers. Da läuft die Maschinerie auch an, aber unter
Schock. Ich weiß auch noch, unter Schock war ja zu unserer Zeit am frühen Nachmittag. Mhm. Ich weiß noch, hatte ich auch Dienst an dem Tag. Ich lief durch den Gang und mir rannte ein Kollege entgegen und sagte, da ist ein Flugzeug in einen der Twin Tower in New York geflogen. Und ich sagte, was? Und dann rennt es natürlich ans Fernsehen und dann waren ja alle schon auf Sendung. Muss man Steffen Seibert loben, unseren Kollegen, der dann ja jahrelang Regierungssprecher war in Berlin, ganz genau. Jetzt Botschafter in Tel Aviv ist. Der ging zack auf Sendung und hat stundenlang dann von dort berichtet. Und wir haben irgendwann am Abend ein Heute-Journal gesendet, was damals Wolf von Lojewski moderiert, das weiß ich auch noch wie heute. Und dann war ich mit meinen Nachrichten und eben dann auch so jung, wie ich war. Also ich habe dann noch so ein bisschen was, aber es war ja nur, wir haben ja nur in die USA geschaut. Ja. Gab dann ja noch weitere Maschinen, die da ins Pentagon geflogen sind und noch einen anderen Absturz, der von den IS-Terroristen herbeigeführt worden war. Also das ist ja ein Schockmoment für die gesamte Welt gewesen. Ja. Also
waren das die beiden, wenn man sagen kann, im Positiven und im Negativen, die beiden Pole, Wiedervereinigung und
9/11? Ja, kann man so sagen, ja. Wobei natürlich, ehrlich gesagt, jetzt der 24. Februar 22, der Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, die Invasion, war auch so ein Schocktag. An dem Tag war ich im Tagdienst. Mhm. Und da haben wir auch von jetzt auf sofort die 12-Uhr-Sendung, ich weiß nicht, war nur Schalten. Mhm. Also man nennen wir, wenn wir zu Korrespondenten schalten. Mhm. Moskau, Washington, Berlin, Brüssel. Ich weiß nicht, wo wir hin. Also wir haben überall hingeschaltet und haben halt die Korrespondenten von wegen, wie reagiert Washington, was. Und wir hatten auch schon Kollegen in der Ukraine stehen. Ja. Also wie empfindet man das im Land? Wie sind die Reaktionen? Wie wird das aufgenommen? Also schalten. Und das war, da war ich dann auch näher dran sozusagen als Co-Moderatorin im Heute-Journal. Mhm. Aber ich habe da schon einiges erlebt und so gibt's immer wieder. Ich sag mal, auch die Finanzkrise war ja schon auch ein Hammer, als wir schon auch Angst, auch Verschuldungskrise. Das ist ehrlich gesagt jetzt was mich auch heute ein bisschen nachdenklich macht. Wir gehen jetzt wieder
die in hohe Verschuldung.
Neuverschuldung. Mhm. Ja, wir haben die Schuldenpakete, Sondervermögen in Anführungsstrichen. Das müssen alles unsere Kinder bezahlen eines Tages, damit die Währung stabil bleibt. Ja. Also da ist viel, was man genau beobachten muss.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen aufgezählt, was einen alles bedrücken kann, wenn man die Nachrichten schaut, wenn man sie macht, ne, ist ja vielleicht beides nochmal.
Also ich sag mal begleiten oder, redaktionell begleitet, verarbeiten.
Ja. Ja. Und du bist natürlich nah dran. Kannst du Menschen verstehen, die sagen, ich habe früher regelmäßig Nachrichten geguckt, Zeitungen gelesen oder mich eben online informiert. Ich schaue es mir gerade nicht mehr an, weil ich schaff's nicht mehr.
Höre ich allenthalben.
Weil dann ist ja auch noch die Schwiegermutter mit ihrem kaputten Bein und das Auto, das kaputt ist.
Ich verstehe es hundertprozentig. Und kann es sehr gut nachvollziehen. Und für mich ist ein Ansatz zur Lösung, ich gucke das Heute-Journal am Abend.
Ja.
Natürlich gucke ich im Laufe des Tages online, logisch. Ja.
Klar.
Aber ich versuche das so selten wie möglich zu machen. Also nicht dauernd gucken. Man macht sich ja verrückt, man wird ja verrückt. Ja. Klar, viele kriegen es per Push und haben das Handy in der Hand, weil sie telefonieren wollen. Dann siehst du schon wieder was Neues. Also ich bin natürlich, also der Begriff Nachrichten-Junkie geht immer zu weit. Aber ich bin natürlich eine Nachrichtenfrau durch und durch. Und mich interessiert es dann auch. Und wenn ich eine Eilmeldung sehe, gehe ich natürlich drauf und gucke, was ist. Und ab und an im Laufe des Tages gucke ich natürlich auch aktiv.
Ja.
Ich will nur sagen, um deine Frage zu beantworten, ich verstehe sehr, sehr gut, angesichts auch dieser wirklich immer größer werdenden Komplexität. Es wird ja alles immer komplizierter. Und alles greift immer mehr ineinander. Es ist schon krass.
Ja. Zwei interessante Zitate habe ich noch gefunden von dir. Das eine war auf die Frage, was ist vielleicht ein Fehler oder so eine negative Eigenschaft? Da hast du gesagt, ich bin manchmal nicht raffiniert genug.
Hast du gesagt? Dieses ehrliche Geständnis irgendwo abgegeben, ja.
Und zwar in einem seriösen Medium, also ne, nicht irgendwie auf Verschwörung.de.
Das stimmt.
Was meinst du damit? Nicht raffiniert genug?
Ich bin eine reelle Frau, Nachrichtenfrau, aber auch im Privaten, die mit den Füßen auf der Erde steht. Ich würde nie taktieren oder Spielchen machen oder also ich spiele auch nicht gerne. Das kommt nochmal erschwerend hinzu.
Aber wenn du sagst, nicht raffiniert genug, dann klingt es ja so, als wäre es was Erstrebenswertes, raffinierter zu sein. Sprich, dann irgendwie mal irgendwelche Spielchen zu spielen oder Menschen vielleicht auch so ein bisschen gegeneinander zu positionieren oder so.
Halt gar nichts, bin ich nicht. Ich kann es auch nicht.
Ja, aber ist auch nicht gut. Oder würdest du es gern besser können?
Ja, ich sag mal, wenn man jetzt an private Konstellationen denkt, mag der eine Herr vielleicht raffiniert sein, um die Dame seines Herzens zu ergattern. Ja?
Okay.
Sowas könnte man ja noch meinen. Ja. Aber ich habe ja meinen Mann gefunden, von daher...
Ja. Also würdest du dir da manchmal ein bisschen mehr Poesie wünschen? Also dass du irgendwie dann mehr oder mehr Fantasie oder sowas?
Ja, das löst es sehr gut auf.
Aha.
Jörg, das hast du aber gut beantwortet.
Mensch, endlich, nach all den Jahren.
Du hilfst mir, meine Probleme zu lösen, von denen ich aber auch nicht wusste, dass ich sie habe.
Sehr gut. Das nächste Problem ist konkreter, besser gesagt, da wurdest du gefragt, ob du einen du sowas wie einen Fehler gemacht hast mal in deinem Leben, dass du gemeint, du hättest zu früh aufgehört, Kinder zu kriegen.
Ja, nun, also ich bin glückliche Mutter von zwei eigenen und einen habe ich mitgeheiratet. Also ich finde, Kinder sind das größte Glück im Persönlichen, das man nur haben kann. Das ist eine ganz eigene Dimension an Liebe. Unvorstellbar, also alle Eltern, die uns zuhören, werden das nachvollziehen. Also allemal die kleinen Kinder, das ist ja, macht's ja puff, ja. Und es wäre schon eigentlich noch so ein drittes respektive viertes Kind, wäre im Nachhinein sehr schön gewesen. Ja. Aber so muss ich auch sagen, es war schon alles vernünftig so. Lass uns mal vernünftig
bleiben.
Und dann bin ich wieder vernünftig.
Genau, wieder mit den Beinen auf den Boden.
Weil man muss ja auch es dann schaffen, jedem Kind gerecht zu werden. Also zum Beispiel, was ich heute sehr bedauere, ist, dass ich doch auch immer noch zu wenig Zeit für Freunde habe oder so mal ganz auch easygoing auch mal irgendein was Verrücktes mache, von wegen, lass uns mal heute Nachmittag irgendwie...
Jetzt bin ich gespannt, was Frau Gause verrückt findet.
Lass uns mal völlig crazy nach Paris fahren.
Okay.
Sowas, ja? Also damit weiß ich, muss ich mich organisieren. Habe ich die Person, die ich gerne betreuen würde. Also ich habe ja lang meinen alten Vater begleitet. Du sprachst vorhin auch von Menschen, die sagen, da habe ich noch die Mutter, die hat ein kaputtes Knie. Also haben wir ja alle in unserem Umfeld. Und von daher, ich stimme mich schon gerne ab, was ist realisierbar und was passt. Und wenn ich dann völlig verrückt bin und mal eben spontan nach Paris fahre, dann würde ich ja wieder jemanden vernachlässigen, das weiß ich. Und da bin ich noch nicht ganz frei.
Interessant. Jetzt habe ich natürlich, wir sind schon fast am Ende und jetzt habe ich aber gerade gemerkt, dass wir ein Thema, bei dem ich wahnsinnig neugierig bin eigentlich, auch wie du es siehst, da haben wir jetzt dann nicht mehr genügend Zeit, aber ich möchte es trotzdem noch, ich frage es dich einfach so, was ist für dich Gottvertrauen und warum hast du es?
Großes Thema. Ist mir persönlich sehr wichtig. Also ich würde mich als gläubige Christin bezeichnen. Also ich bin evangelisch, habe einen katholischen Mann geheiratet und wir leben unseren Glauben ganz normal, ehrlich. Mhm. Also ich habe weder die Bibel gelesen, noch habe ich von Theologie irgendeine Ahnung. Ja. Wir gehen ab und an in die Kirche. Ich würde ganz gerne öfter in die Kirche gehen. Denn man findet wirklich immer neue Gedanken, neue Ideen, um dieses komische Leben zu begreifen. Kann das hier auf Erden alles gewesen sein? Und da sage ich eigentlich nein. Auch wenn man gerade einen Verlust von Angehörigen erlebt hat, so wie ich. Oder auch, wir haben gerade im Freundeskreis zwei Todesfälle. Ich gehe davon aus, mit meinen Mitchristen, dass es ein Leben danach gibt. Ist natürlich ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Aber der Glaube ist, wenn man glauben kann, ein Geschenk, das einen aus dem Würgegriff der Endlichkeit befreit.
Das ist schön gesagt. Und gibt dir Kraft, oder?
Gibt mir Kraft. Gibt mir, also ich muss auch sagen, die Verstorbenen, die ich im Gepäck habe, die sind bei mir dabei. Die habe ich hier. Die bekommen alles mit. Und im Gebet, man kann ja so und so beten. Das ist für mich eigentlich eine Form der Meditation, wenn man so will. Klar, man kann es klassisch das Vaterunser beten. Wenn man nachts nicht schlafen kann, dann weiß man, oh, du bist bis dahin gekommen, dann bist du wohl eingeschlafen. Ja. Aber du kannst ja auch sozusagen freelancen. Und dann finde ich ganz wichtig, dass der Glaube einem, also der christliche Glaube, und ich denke, andere Religionen sehen das genauso, einem klar machen, du bist nicht allein auf dieser Welt. Du hast dich auch nicht allein gemacht, sondern du stehst in einem größeren Kontext. Und im Bereich des Christentums, wie auch in anderen Religionen, ist es ja auch gegeben, ist für mich ein großes Thema, dass der Nächstenliebe, dass man einfach in Frieden und mit einem offenen Auge und Ohr für den Nächsten versucht, Gemeinschaft zu gestalten. Und das geht in diesem christlichen Raum ganz gut.
Ja.
Ich kenne auch viele Freunde oder habe viele Freunde, Kollegen, Kolleginnen, die sagen, dafür brauche ich doch aber nicht den Glauben, dafür brauche ich doch keine Religion. Ich lebe so, wie du das beschreibst, auch ohne Religion. Da sage ich, ja, dann hast du da dein Ethos und deinen Raum gefunden. Mir hilft dieses Koordinatensystem des Christentums.
Ja. Schön, dass du gesagt hast, dass es, wenn man es empfinden kann, wirklich ein Geschenk ist. Und ich weiß auch, dass es dich dann ja auch dazu antreibt, anderen zu helfen, dich ehrenamtlich zu engagieren. Und jetzt sollte ich eigentlich sagen, Mensch, Assenheimer, hör doch jetzt auf, ist fast schon ein schönes Schlusswort. Aber wenn wir jetzt dieses Gottvertrauen mal nochmal mit deinem Beruf so ein bisschen in Verbindung bringen, so viel schlechte Nachrichten, so viel schlimme Bilder einerseits und dann Gottvertrauen Großes Fragezeichen. Wie kommst du an diesen fiesen Widerspruch?
Also da haben sich ja Theologen auf höchstem intellektuellem Niveau mit auseinandergesetzt.
Müssen wir beide heute sehen.
Das schaffe ich auch nicht. Da komme ich auch in großen Teilen nicht mit. Da gibt es auch Termini für derer ich nicht mal mächtig bin.
Also wie du dich da so...
Wie komme ich damit klar? Ja, wie kann es einen Gott geben, wenn es so viel Elend und auch Tod gibt und Menschen, Kinder oder Menschen mitten aus dem Leben reißt, die Eltern sind und Kinder hinterlassen, die eben noch im Kindesalter sind, wie Krebs, wie Geißel der Menschheit, wie kann es da einen Gott geben? Da muss ich jetzt oder möchte gerne meinen verstorbenen Schwiegervater zitieren,
ja,
der immer gesagt hat, oh, der hat so viel in der Kundschaft, er kann sich auch nicht um alle kümmern. Also das ist das eine. Und das darf man dann eben auch nicht zu sehr auf sich selbst bezogen wieder nehmen. Das ist also eine Urfrage aller Religionen. Wie kann es einen Allah geben, wenn er so viel Schlechtes zulässt? Wie kann es einen Gott geben? Das muss man trennen. Ich sag nur für mich, dass ich im Umgang mit dem Elend dieser Welt eine Hilfe aus meinem Glauben schöpfen kann. Und da natürlich auch an Grenzen stoße. Logisch.
Aber das Gottvertrauen ist da nicht grundsätzlich erschüttert.
Glaube hat ja auch was nicht Logisches. Man muss es dann eben auf die Inhalte transferieren oder adressieren, wie man heute sagt, bei denen es einem hilft, das dann zu akzeptieren oder in einen Kontext zu setzen, auch über Bilder aus der Bibel oder über Geschichten aus der Bibel, die auch irgendwo brutal sind, ja, und in denen es auch um Tod, um Verderben oder ums Verstoßen eines Sohnes geht und man sich fragt, wie konnte der so handeln und wie kam es dann, dass sie wieder zusammengekommen sind. Und es gab auch in der Geschichte des Christentums, Stichwort Kreuzzüge, unheimlich viel Gewalt, die ich auch verurteile oder die Furcht. Klar, es war Gewalt, stark zu verurteilen. Es war nicht alles gut am Christentum. Aber mein Glaube ist mir da in der Form heilig, klingt jetzt so. Joachim Gauck, den ich immer wieder zitiere heute, sagte gerade, wenn man jetzt an die Zukunft der Kirchen denkt, dass er meint, die Kirchen seien zu oft dem Zeitgeist gefolgt und hätten darüber den Heiligen Geist verloren. Also es ist ja eine Dimension, die sich da auftut, wenn man sich damit befasst. Es hat was Transzendentales und das muss jeder für sich selbst definieren. Ich brauche dann halt dieses Koordinatensystem des Christentums dazu.
Jetzt bin ich doch froh, dass ich es noch gefragt habe, weil die Frage hat mich schon beschäftigt. Ne? Man sieht und berichtet dann auch drüber.
Also ich sag mal, all die wahrhaft kundige Dinge. Theologen, Kirchenmenschen werden sagen, oh mein Gott, was hat sie gesagt?
Was hat Frau Gause
was
da
hat sie da wieder gesagt? Ja. Aber das ist meine ganz persönliche Sicht.
Genau.
Und ich erlebe auch ganz viele Menschen im Bereich der Kirchen. Ich bin jetzt zum Beispiel als Protestantin auch Schirmherrin des Afrika-Tages von Missio, einem katholischen Hilfsverein.
Ja, genau.
Und erleben wir schon die Ökumene. Was ist da, was macht Missio? Missio unterstützt weltweit Ordensleute. Ich habe zuletzt eine Ordensschwester in Accra, Ghana besucht, begleitet, die seit 50 Jahren auf der größten Elektroschrotthalde der Welt lebt, also just am Rand, aber sie geht immer wieder rein und sie holt die Kinder raus und versucht, die aus diesem Leben in Dreck und in giftigen Dämpfen und im Elend herauszuholen. Also das christliche Engagement, das ist unglaublich. Und das läuft halt bei uns über die Strukturen der Kirchen. Also ich hoffe, dass sie noch eine Zukunft haben, dass es noch genug Menschen gibt, die sagen, ist eine wertvolle Arbeit, wird ja dann auch hier in Deutschland über Caritas und Diakonie geleistet. Ja, für Alte, Junge, Obdachlose, für Menschen in Not, Anlaufstellen, Beratungsstellen. Da passiert so viel Gutes und das muss erhalten bleiben.
Das nehmen wir jetzt als Schlusswort.
Danke.
Gundula, ganz herzlichen Dank. Es war wahnsinnig interessant und falls irgendwann mal jemand gesagt hat, die Gundula Gause ist langweilig, nee, kein bisschen.
Herzlichen Dank,
kein
Dankeschön.
Bisschen. Vielen, vielen Dank. Und für alle nochmal der Tipp, Löwenzahn, die Reise ins Abenteuer von 2005 mit Gundula Gause, nicht als Schlossgespenst, sondern als Schlossführerin, auf jeden Fall nochmal angucken. Gundula, herzlichen Dank. Alles Gute dir.
Jörg, ich danke dir und wünsche dir und auch allen, die uns jetzt zugehört haben, alles Gute und schönen Sonntag.
Dankeschön.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.